Deshalb nochmal ein Punkt, der erstens dieses Prinzip benennen und zweitens seine eigentlich heutige Fassung erläutern soll. Also unter dem Stichwort Beschäftigung das höchste Gut. Arbeit gegen Geld, es ist also nichts anderes als Unterordnung der Arbeitsansprüche unter die Anforderungen, die der Anwender definiert. Das erlaubt sowohl rücksichtslosen Mehreinsatz, dass der Kapitalist gar nicht genug kriegen kann an Arbeit, wie aber auch, aber die muss billig sein für die Lohnsumme, die muss möglichst viel Überschuss über die Kosten garantieren, also Einsparungen an bezahlter Arbeit erlauben und die organisiert man dann wieder möglichst umfassend ausgreifend. Alle die Lohnformen sind eigentlich Abwandlung des Prinzips von Geld, dieses Prinzips von Geld pro Zeit, Weisen der Bezahlung, mit denen der Kapitalist diesen Umgang mit der Arbeitskraft und damit den lohnenden Arbeitsertrag sichert. Umgekehrt, klar, diejenigen, die da arbeiten, die arbeitende Menschheit, ist durch dasselbe Prinzip dauerhaft an die Notwendigkeit des sich zur Verfügung stellens gebunden, ohne dass sie irgendeinen Verlass darauf hat, dass und wie lang jeweils und überhaupt ihre Anwendung für lohnend angesehen wird. Also, und da will ich nochmal ein Argument draus machen, weil es eins ist, das Lohnverhältnis schließt massenhaft überflüssige, schließt zur Überanstrengung, zur Mehranstrengung auch erzwungenen Müßiggang anderer ein und der flexible Einsatz nach Bedarf, der produziert auf der anderen Seite ein ziemliches Heer von Nicht-Angewandten. Erstens erschließt sich so der wahre Witz, wenn ich mal so sagen will, der Freiheit des Vertragsverhältnisses, was da existiert. Ein freier Lohnarbeiter kontrahiert mit Unternehmern. Das ist eigentlich nichts als ein durch die Eigentumsverhältnisse zementiertes sachliches Erpressungsverhältnis. Die Unternehmerfreiheit ist gleichbedeutend mit der ökonomischen Macht, weil er das Monopol über die Arbeitsbedingungen hat. Und die Freiheit der Lohnarbeitermannschaft dagegen steht darin, dass sie als Produzenten, also im handfesten Sinn, mittellos sind, nicht fähig, ihre Arbeit zu organisieren, qualifiziert für den Bedarf anderer, auf Arbeitsplätze angewiesen, die andere schaffen, damit erpressbares Objekt für Unternehmer, die über die Arbeitsmittel gebieten, die er braucht, und die daher die Arbeitsgelegenheit und seinen Arbeitseinsatz so organisieren können, wie sie es brauchen. Also der freigeschlossene Arbeitsvertrag, dieses formelle Do ut des von Arbeit gegen Lohn, hat also seine Eigentümlichkeiten. Das ist nämlich der Vertrag, in dem dieses einseitige Machtverhältnis wirksam wird. Sie noch einmal daran erinnert, Leistung und Gegenleistung steht nicht fest, sondern der Kapitalist organisiert für einen festen Lohn die Umstände und seine freie Verfügung über das Leistungsvermögen, das er bezahlt. Beide Seiten können aussteigen, aber die eine kann es sich selten leisten. Umgekehrt, sie bleibt eingebannt und abhängig von und laufend bedroht von der Freiheit der anderen Seite den Vertrag zu kündigen, mit elementaren Lebensfolgen. Und drittens, der Einsatz der Arbeitskräfte sorgt dafür, dass sie eben wieder genauso antreten müssen, sich neuerlich prinzipiell genauso mittellos wieder zur Verfügung stellen müssen. Und schließlich, und das ist ein letzter Punkt, die in dieser Freiheit des Lohnverhältnisses eingeschlossene Ohnmacht der einen Seite, die Macht des Eigentums der anderen Seite, wächst mit dem Erfolg der Kapitalisten. Also ihre Weise, durch Anwendung von Lohnarbeit Lohnkosten einzusparen, arbeitet durch Rationalisierungen und gesteigerten Arbeitseinsatz der Restbelegschaft überflüssig zu machen. Das beschert ihnen quasi eine Gratisgabe des Fortschritts, nämlich ein Heer von Beschäftigungslosen. Und das hat Lohnwirkung. Arbeiter werden durch das Lohnverhältnis, durch Bezahlung und Anwendung laufend in Konkurrenz zueinander gestellt. Umgekehrt ausgedrückt, der Kapitalist schafft sich mit seinen Wachstumsmethoden, mit seiner Ausnutzung von Arbeitskräften selber die Arbeitsmarktverhältnisse, die Reservearmee, die es ihm erlaubt, Druck auf den Lohn auszuüben und die Beschäftigten zu Zugeständnissen in Sachen Lohn und Leistung zu erpressen. Mit seinen Erfolgen bei der lohnenden Anwendung von Arbeitskräften wächst die Freiheit auf ein solches Reservoir auf Arbeit existenziell Angewiesener zuzugreifen. Also dass sich der Lohn, dazu will ich noch ein paar Bemerkungen machen, nach dem Stand des Arbeitsmarkts richtet und dass das ein einziger Anschlag auf die Lohnbedürfnisse der von ihm Abhängigen ist. Das ist nicht bloß naturwüchsig, sondern das ist organisiert und das gehört eben notwendig zum Prinzip Lohn für Leistung. Und das schlägt sich dann auch unmittelbar nieder, erstens in solchen banalen, tagtäglich festzustellenden Konsequenzen wie, dass immer mehr Qualifikation für Kapitalisten umsonst zu haben ist, billiger anzueignen ist, Facharbeiter, Abiturienten Arbeiten ausüben, wo es früher mal gesagt hat, das sind Niedriglöhner, dann auch für entsprechenden Lohn. Umgekehrt, Ausgemusterte am unteren Ende der Qualifikationsskala herausfallen, Karrieren nach unten machen. Aber das schlägt sich auch in einem viel generelleren Sinn nieder, nämlich die allgegenwärtige Drohung mit der Arbeitslosigkeit, gekoppelt mit der Freiheit des Kapitals, diesen Vergleich, zu wen will ich, wo sind welche Löhne, wo beschäftige ich, im eigenen Land und darüber hinaus ziemlich frei anzustellen. Das regelt und hat Einfluss auf alle nationalen Lohnverhältnisse und zwar nach unten. Also durch die ständig reproduzierten Arbeitslosen, durch das ganze Arsenal des beschäftigungslosen Elends sowie durch die Erschließung der ganzen Welt als Standort und Arbeitskräftereservoir werden eigentlich alle Lohnformen negativ geschärft. Wenn man so will, ein umfassendes Regime des Kapitalisten über die Arbeitskräfte, das in den Beschäftigungsnöten und Umständen der Einzelnen sich ebenso niederschlägt, wie eigentlich als Gesamttendenz und als Gesamtniveau der Lohnbewegung zu Lasten aller, also als Angriff auf ihre Lohninteressen generell und gesamtgesellschaftlich. Und ausgerechnet, je mehr sich dieses Regime geltend macht, in konsolidierter Arbeitslosigkeit, in lauter Angriffen auf den Lohn, in wachsenden Billiglohnverhältnissen und so weiter und so weiter. Ausgerechnet dann gelten die einschlägigen Beschäftigungsverhältnisse als soziale Tat. Zwar nicht selbstlos vielleicht, aber für die Arbeiterschaft die einzige Chance. Deshalb heißen die dann auch heutzutage mehr denn je die Arbeitgeber, die gefordert und gefragt sind. Und die Arbeitnehmer sind, heißen die, wenn sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und je mehr Kapitalisten Arbeitslose produzieren, umso mehr genießen sie den guten Ruf, sich der schwierigen Aufgabe zu widmen, Arbeitsplätze zu schaffen. Ein nicht bloß eben öffentlich ventilierter, sondern ein objektiver Zynismus. Weil er nämlich das Dokument der tatsächlichen Mittellosigkeit der Arbeiterschaft in ihrer Rolle als Lohnarbeiter ist. Der tatsächlichen Abhängigkeit von den Rechnungen. Es ist also diese Rede vom Geschäft, vom Beschäftigungsgeschäft der Unternehmer, vom hohen Gut der Arbeitsplätze, für, um das die sich kümmern, für das man dann auch auf Lohn verzichten soll, verzichten muss, Opfer bringen muss, die sich lohnen sollen, eben im Arbeitsplatz, der dann alle Elemente verliert, weswegen man ihn eigentlich anstrebt. Dafür wird affirmativ Partei ergriffen. Partei also für den, eigentlich um auf den Anfang zurückzukommen, Skandal, dass das Aufgehen dieser entgegenstehenden unternehmerischen Rechnung als der einzige Weg und das Mittel für Beschäftigung unterschrieben wird. Und von daher will ich noch eine Schlussbemerkung machen, die eigentlich dann so etwas wie der Vorlauf für die nächste Veranstaltung sein soll. Wenn man mal prinzipiell festhält, dass Lohn für Leistung an und für sich seiner Natur nach, seinem kapitalistischen Gebrauch nach, für den, der für Lohn arbeiten muss, ziemlich zerstörerisch ist. Die Bedürfnisse, die Lohnarbeiter mit der Arbeit befriedigen wollen, sind in solchem Arbeitseinsatz nicht das Maß. Sie werden laufend beschnitten, beschädigt durch den Einsatz nach Maßgabe unternehmerischer Rechnung prinzipiell gefährdet. Ihr Arbeitseinsatz hat also gar kein festgelegtes Maß, nimmt schon gleich nicht Maß am Lebensbedarf, weder dem des Einzelnen und auch nicht dem der ganzen Mannschaft, ihrer Reproduktion, ist eigentlich gekennzeichnet durch eine laufend einseitige Veränderung durch Ausschluss verschlechterter Arbeits- und Reproduktionsbedingungen. Alle Anforderungen, die an den Lohn gestellt sind, arbeiten, kaufen, sparen, sind zugleich existenzielle Beschädigungen des Zwecks, den der Mensch mit dem Arbeiten und mit dem Lohnbeziehen verfolgt. Seines Anrechts auf Reproduktion, das immerhin in diesem Verhältnis ja durchaus anerkannt und im Lohnvertrag gelten soll. Das Kapital hat das Interesse, die Macht und in der Lohnzahlung auch die Methode, die Mannschaft wie eine selbstverständlich verfügbare, verschleißbare, um mit der Bezahlung ihm gehörende und ihnen ansonsten nichts angehende Mannschaft, also wie ein Arsenal seines Gewinnbringens zu organisierenden Unternehmens einzusetzen. Und das ist nicht bloß Anspruch, sondern eben in Lohn gegen Leistung eingeschlossen der eigentliche sachliche Gehalt dieses Verhältnisses. So, dann gilt allerdings dazu zu sagen, und so viel als Vorlauf fürs nächste Mal, die Reproduktionsnotwendigkeiten und die gewissen Reproduktionsansprüche der Mannschaft, deren wegen sie sich auf dieses Verhältnis einlässt, der Lebensbedarf, dem Arbeit irgendwie dienen soll, der ist ja deswegen nicht aus der Welt, weil Unternehmen sich des Lohns als ihres Hebels bedienen, gerade das Umgekehrte durchzusetzen. Und er ist auch deswegen nicht aus der Welt, weil eben die, die sich da zur Verfügung stellen, mit dem Eingehen dieses Verhältnisses auch ein und sei es noch so relatives Anrecht erwerben, in diesem Verhältnis irgendwie zurechtzukommen. Wenn das im Arbeiten gar nicht eingeschlossen ist, sich aus dem, wenn man so will, normalen, kapitalistisch bestimmten, von der Macht des Kapitalisten organisierten Gang des Arbeitens gar nicht rausspringt, dann sind Arbeiter gezwungen, ihr Interesse an Lohn und Leistung, das in der Arbeit nicht zum Zuge kommt, immer erst noch neu und immer wieder zur Geltung zu bringen. Also ist das nächste Mal eigentlich das Thema die Notwendigkeit gewerkschaftlicher Gegenwehr, deren notwendige Schranken, die Widersprüche, die generelle Borniertheit und die gar nicht notwendigen Übergänge, die Gewerkschaften und ihre Klientel heutzutage gemacht haben. Außerdem ferner der Sozialstaat, also als oberste Gewalt, der diese Verhältnisse garantiert und regelt und betreut. Und so viel sage ich auch gleich also sozusagen als Quintessenz von heute und auch als, wenn man so will, Vorbereitung fürs nächste Mal. Es geht eben bei dem Ganzen, klar, um die Erneuerung einer alten Kritik, die der Marx mal so ausgedrückt hat, statt der Forderung, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, sollte man sich lieber auf den Schlachtruf besinnen, nieder mit dem Lohnsystem. Also dazu wollte ich Argumente liefern und die will ich beim nächsten Mal eben fortsetzen in die ausgeführte Richtung hin. Also jetzt. Jetzt wäre halt noch Zeit für Nachfragen, auch eben so in dem vorhin mal angefragten Sinn, wie passt was da rein oder so, ja?
Also ich finde, die Kritik also habe ich überhaupt nicht einzuwenden. Aber ich überlege mir dauernd, also ich bin jetzt im Reich der Freiheit. Ich muss ja auch etwas, mein Leben gestalten. Dann stelle ich mir im Moment, kann ich bloß zwei Sachen sehen. Entweder ich mache das genauso wie die es machen, ausbeuterisch, bloß zwei Stunden am Tag und habe den Reichtum, den ich jetzt auch habe, oder nicht. Oder wir beschließen hier zusammen irgendeine Produktionsstätte, also wirklich so wunderschön, wie sich das jeder von uns vorstellt. Bloß wie passt es zusammen? Der eine will also wirklich. Ja, ich kann das gar nicht sagen. Jeder hat eigentlich andere Interessen, wie er jetzt sein Leben also auch in der Arbeit gestaltet. Und wie soll das eigentlich zusammenkommen? Das ist mir immer wieder so wunderschön schleierhaft. Und irgendwann tät ich mal auch mit euch wunderschön mal einfach über das argumentieren und nicht bloß immer erzählen, was die heute scheiße machen. Das weiß ich eigentlich schon lange. Sondern wie kann man das irgendwie im Reich der Freiheit besser gestalten?
Ja, das wäre ja schön. Wenn es doch das Reich der Freiheit wäre, dann,
ja, dann
täten die Leute sich das schon überlegen. Und die banale Überlegung, das ist eigentlich nicht das Problem.
Für mich schon.
Aber das ist ein fiktives Problem. Also das ist wirklich eins der, wie soll man sagen, der Freizeitfantasie. Weil eins der Überlegung, was daraus, also was aus der Kritik folgt, ist es überhaupt nicht. Weil es die beiseite schiebt und anfängt, naja, und was könnte ich mir denn vorstellen, wie man, und dann kommt kann ja nur ein Sammelsurium von...
Moment, ich schiebe die in keinster Weise beiseite. Ich baue auf der auf. Ich will das nicht so, ich will diese nächste Ökonomie nicht so haben, wie es Kapitalisten machen und wie es im Kapitalismus ist. Insofern ist die Kritik natürlich absolut in Ordnung. Ich kritisiere auch die Kritik nicht. Das ist bloß ein bisschen zu wenig.
Zu wenig kann ja gar nicht sein, weil wenn sie stimmt, dann ist sie ja genug. Mehr hat ja Kritik gar nicht zu leisten, als dass sie stimmt und dass sie dann sagt, diese Verhältnisse sind aber ziemlich unerträglich und sollten lieber weg. Was soll denn Kritik sonst noch leisten?
Ja, ich wollte ja auch ein bisschen mehr als Kritik, vielleicht nicht heute, vielleicht ein anderes Mal. Denn stellt euch vor, morgen ist der Kapitalismus weg und dann wissen wir gar nicht, was wir dann machen.
Wenn du vor dem Problem stehst, die zwei, dass du meinst, konkurrierende Interessen zu vereinen oder zu versöhnen oder zumindest müssen, hat die Ablösung stattgefunden von der Lohnherrschaft. Und dann ist die Frage, warum hat die stattgefunden? Also aufgrund welcher Kritik und aufgrund welcher nicht erfüllter Bedürfnisse da sind.
Das ist eine Art, das muss schon warten. Das
war schon klar.
Mit einer bestimmten Motivation.
Also Sie verwandeln eigentlich die ganze Kritik in den Auftrag zu einem Science-Fiction-Zeug. Überlegen man sich doch mal, wie man sich alles ganz anders vorstellen könnte.
So ist eigentlich meines Wissens bisher alles, alle Revolutionen und Dinge, also haben so stattgefunden, dass man sich vorher was überlegt hat, wie will ich es eigentlich haben.
Also ich denke, ich muss auch an die Richtung argumentieren, weil ich denke, dass zu jeder Kritik letztendlich zum einen dazu gehört, dass man die Folgerung auf die Kritik zieht, und zum anderen, dass man eine Selbstkritik übt. Und in dem Grund muss man sich schon fragen, ob diese marxistische Gedanke einer eines historischen Automatismus, der die ganzen Dinge löst im Laufe der Zeit, damit die heutigen Situationen noch angebracht erscheinen. Und wenn eine Folge mal vorziehen muss, dann kann man gleichzeitig sagen, okay, es ist schlecht, aber wir können sowieso nichts tun, sondern so viel konkret überlegen, was sollte passieren? Was sollten wir tun? Wie sieht unsere Vision aus? Was sollte in 5 Jahren sein? Was in 10, was in 20? Und dass man letztendlich nicht genügend hat, dass in den Zeitspannen vielleicht eine Faktor zu lösen, empfindet einen jetzt ja nicht von der Verantwortung der Aufgabe, sich überhaupt über Gedanken zu machen, sonst wird die Probleme nie lösen.
Aber was du im Automatismus jetzt da drin verstanden hast, oder noch
mehr? Nein, der Automatismus ist einfach nur das marxistische Geschichtsverständnis, dass man eben die verschiedenen Produktionsformen, die aufeinander aufbauen, betrachtet und sagt, letztendlich wird auch der Kapitalismus sich als, der Imperialismus zu Tode laufen als höchste Extremform dieses Verhältnisses und darauf wird ein Kommunismus oder Sozialismus
folgen. Hast du da von mir irgendwas in die Richtung gehört?
Materialismus.
In Vision hatte, aber wenn wir alle das glauben würden, würden wir dann nicht hier hoffen und lesen und lernen und agitieren und so weiter. Vielleicht sogar planen, dann würden wir alle warten, bis die Revolution
gibt. Das muss man, auch das muss man der Kritik untersehen, auch da muss man letztendlich, da ist man halt mit meinem Mann sich auch ganz klar, nein, das funktioniert so nicht. Das zeigt, dass das auch mittlerweile nicht
aber ich brauche doch gar nichts kritisieren, was ich gar nicht vertreten habe. Ja, ich kann diese Auffassung kritisieren, aber dass du sagst, die wäre ein Auftrag an mich, dann müsste ich doch, wenn ich schon das für falsch halte, dass das alles automatisch geht, jetzt ein Bild einer besseren Zukunft entwerfen.
Genau.
Ja, die Verbindung dazwischen sehe ich überhaupt nicht. Also lass mal den falschen Geschichtsmaterialismus weg, da geht es nicht drum. Also hier war ein Plädoyer eigentlich dafür, mal einen Blick von der Seite auf diese Gesellschaft zu werfen und zu sagen, wie die Lebensverhältnisse der Leute organisiert, wie die Arbeit organisiert, wie die mit dem Geld das den Reichtum organisiert, auch die Trennung vom Reichtum. So, da folgt schon was draus. Aber da folgt nicht draus, wie kann ich mir denn alles besser vorstellen, sondern diese Trennung muss man angreifen. Das geht vielleicht nicht anders, als dann eben das Kapitalverhältnis angreifen. Da weiß ich nicht, was da mir jetzt helfen oder was daran unbefriedigend sein soll. Es sei denn, man sagt, naja, das geht ja gar nicht. Wenn ich nicht sage, hinterher geht aber garantiert alles besser. So schlecht, wie es jetzt läuft, kann es da gar nicht gehen.
Ja, man kann nicht ohne ein Ziel angreifen, das ist auch unmöglich. Da kann man nicht sagen, man geht das mal los, dass das schlecht ist, und dann schaut man, was sich dann schon so bilden.
Ja, aber du denkst, dass alles ziellos ist. Ich wollte ja sagen, die Kritik ergibt ja sehr viel, aber ganz anderes Zeug, als an was du denkst und was sie gefordert haben.
Also ich habe das aus dieser Kritik durchaus entnommen, dass wir uns mal langsam anfangen sollten zu überlegen, wie wir uns das vorstellen. Machen wir es zusammen einfach.
Oh ja. Ich frage übrigens, wenn man den Scheiß jetzt wieder los ist, 20 Grad überlegen, denkt man immer mal drüber nach, was da jetzt war.
Ist
kein. Wenn ich das Ziel akzeptiere, da ist doch ein Satz zitiert worden, man wieder mit dem Lohnsystem. Das ist kein Ziel. Das ist doch eine positive Aussage. Was ist das? Was hat der daran gefehlt? Das ist eine negative Aussage. Ich sage wieder mit dem Lohnsystem, aber ich sage nicht, was stattdessen.
Nimm doch mal die Aussage. Im Lohn wird die Arbeit, also die Leute, die Arbeit tun, die Arbeit getrennt vom Reichtum, den sie schafft. Was glaubst du, dass man dann will? Kannst du das Ganze verstehen? Das ist schwer.
Sicher, trotzdem überlegen, wie soll es hinterher konkret aussehen?
Nein, nicht, gar nicht, wie soll es hinterher konkret aussehen? So, das, was da rauskommt, was ihr erinnert, ist. Also Aneignung der Produktionsmittel klingt emphatisch, klingt banal, das ist das ganze Programm. Beseitigung der Trennung. So, die geht aber nicht einfach, dass man sagt, wir nehmen den ihr Gewinn weg, sondern das heißt Aneignung der Produktionsmittel, Neuorganisierung eben vom Interesse und in der Hand derjenigen, die dann auch den Nutzen daraus ziehen, und zwar alle.
Genau.
So und solche, aber das sind doch Banalitäten, ja. Und das hilft auch gar nichts jetzt dafür, und wie sieht das dann aus? Das erweiterte, ja, und was heißt das dann, und wie sieht das dann aus, und dass ich das nicht weiß, kann ich überhaupt eigentlich zwar jede Kritik unterschreiben, aber überhaupt keine praktischen Schlüsse draus ziehen, die übrigens ja jetzt auch erstmal gar nicht anstehen, aber nur aus purer, wie soll man sagen, Machtlosigkeit. Das ist ein falscher Gedankengang. Da macht man aus der Kritik dann ein, ja, es ist alles furchtbar, es wäre gut, wenn es besser wäre, wie könnten das dann aussehen? Mehr wird aus dem ganzen Imperativ, der das so praktisch daherkommt, sonst kann ich in der Welt nichts umwälzen, ist genau das Gegenteil vom praktischen Bedarf nach Umwälzung. Wenn ich sage, aber hinten nach, was dann? Das ist nur ein riesengroßes Aber. Oder eben dies, eine schöne Utopie, die man sich entwirft. Und mit Utopien habe ich es jedenfalls nicht.
Da möchte ich was dazu sagen, obwohl es vielleicht sehr pathetisch klingt. Aber wenn man das hinhört, diese Kritik, ja, die jetzt gegangen ist, es ging immer um, es klingt abstrakt, Lohnverhältnis, Arbeit gegen Geld und so, aber worüber hat er geredet die ganze Zeit? dass die Leute nichts zu beißen haben, dass die kleine Wohnung, die können die Miete zahlen, die können ihre Leben nicht, also mit dem Leben über Leben und Tod, wenn ich das sehr, also überdramatisch, aber wirklich existenzielle Fragen. Und wir haben gesehen, dass dieses, dass der Kapitalismus nichts, also ein Dreck schert, um die Lebensqualität der Leute, ja, gut. Also wenn man das weiß, und man weiß, dass es eine Notwendigkeit ist, dass das Kapital den Leuten so mies behandelt, dann ergibt sich, glaube ich, wenn man das ernst nimmt, aha, wir brauchen also irgendwie an Lebensmittel zu kommen, wie wäre das? Das klingt sehr banal, aber ich habe den Eindruck, dass Ihre Frage so ein bisschen kokettiert hat, und einfach nicht dieses Basis, wie sagt man das, dieses Erpressungsverhältnis. Also mir reicht es, nicht mehr erpresst zu werden, sondern an irgendwelche Reichtum zu kommen. Und ob es eine Porsche sein muss oder eine Krawatte oder was weiß ich. Das können wir gerne in 20 Jahren.
Wenn man mal ein Erpressungsverhältnis live darstellen?
Was?
Sollen wir das Erpressungsverhältnis an mir live darstellen?
Also man kann es auch an mir machen, an jeder von uns.
Ja, denn weiß ich nicht, worüber wir hier reden. Mein Lohnniveau ist ungefähr das von 2000. Die Kosten sind davongelaufen. Im Prinzip stehe ich jetzt vor einem totalen Desaster. Ich lebe nicht über meine Verhältnisse. Muss mich jeden Tag von meinem Chef da unter Druck setzen lassen. 7 Tage in der Woche, 60 Stunden Arbeitszeit, 12 Stunden an jedem späten Wochenende. Und da erzählt mir ja von irgendwelchen Kritiken an Systemen, die da irgendwo nicht mehr vorhanden sind oder die ja lächerlich dargestellt werden. Die Prinzipien ist doch jetzt, dass wir jetzt momentan damit zu kämpfen in unserer Firma, brutal erpresst zu werden mit diesem Leistungslohnsystem. So rucki zucki, ab Januar Startflei gemacht werden, da werden keine Vorbereitungen getroffen. Im Prinzip ist ja genau das, was Sie da vorne gesagt haben, dass wir in einer Art Gruppenverhältnis zu diesem Leistungslohn gezwungen, regelrecht gezwungen werden sollen und im Prinzip kaum uns eine Chance haben, dagegen zu wehren. So, das Schlimme dabei ist, dass die wenigsten Leute bereit sind, sich dagegen aufzulehnen oder die Sache so zu betrachten, dass sie wirklich da im Endeffekt erkennen, dass sie weniger gelohnt, wirklich echt weniger Geld monatlich in der Tasche haben und dafür extrem viel mehr leisten müssen. Und diese Verschleißerscheinungen, die machen sich jetzt schon bemerkbar, dass die Mitarbeiter, die so die Ende 40 bis 52, 53 enorme Probleme mit Tatprobleme haben, Eventprobleme kommen. Also mit einer Regenerierung ist in diesem System, weil uns da oft auch trainiert wird, mit einer 7-Tage-Woche in 4 Schichten, überhaupt nicht mehr dran zu denken. Und wenn jemand sagt, hier, na hallo, endlich mal Jahresurlaub, und da denkt man dran, sich zu erholen, da ist man fix und fertig ausgebrannt, da merkt man nicht, wie die 3 Wochen rumgehen. Und vom Prinzip ist man Familie am Ende, man braucht keine Familie mehr, weil man sich nur noch in der Firma aufhält. Die Freizeit ist beschränkt auf die Tage, die zwischen den Schichten stehen. Und man hat keine Freunde mehr, weil die an den Tagen, wo andere normal frei haben, dagegen arbeiten. Und Freizeit, wie zum Beispiel Sportverein oder so, braucht man auch nicht. Man wird gesellschaftlich genauso ausgeschlossen, als wenn man vom Prinzip Hartz-IV-Empfänger wäre. Ja. Man kann sich nichts mehr gönnen, nichts mehr leisten und vom Prinzip wird man nur noch systematisch gearbeitet. Das ist eine Systematik, also persönlich empfinde ich die Sache so schlimmer wie zur Jahrhundertwende im Frühkapitalismus ganz ungewöhnlich. Ja. Also wie gesagt, wir reden hier von Sachen, die live tagtäglich praktiziert werden und da braucht nicht über Sinn von Kritiken zu reden. Vom Prinzip ist uns damit geholfen, wenn wir Argumente kriegen von Fachleuten, die uns das sparen oder eine Möglichkeit einräumen, uns gegen diese ganze Systematik effektiv zu wehren.
Ja, aber da ist doch das Problem.
Das heißt ja Gegenargumente, ne? Und da brauche ich ja wirklich ein paar
Argumente. Ja, das
brauchst du mir gegen Macht.
Nein, das brauche ich aber, um da anzutreten, das zu machen. Dafür war schon okay.
Achso,
ich bin ja so eine Leitdarstellung für die ganze Systematik, die er kommt und sich
schon
genau so geschildert hat, dass
sie eigentlich
real existiert.
Das ist ja beim eigentlich die Fortsetzung, das Thema und die Gewerkschaft und der Sozialstaat, das ist eigentlich das Eck. wo es darum geht, so, und wie gibt's das? Wie, Sie haben es ja jetzt nochmal aufgeführt, ist diese, so ein Tableau, wie es zugeht, auch die relative Machtlosigkeit, die ist das, eben die Betroffenheit und so weiter und so fort, und zwar eben für einen Menschen, der sagt, er war eigentlich in normalen Lohnumständen. Er gehört ja gar nicht zu denen, wo es heißt, das sind aber die, da weiß man schon, die sind ganz, ganz unten. So, und dann ist ja die Frage, wie das, warum, wenn das schon vom Kapital her so systematisch ist, was macht die Gewerkschaft, wie stellt die sich dazu, was hat sie dagegen einzuwenden, ist sie vielleicht ein Mitorganisator solcher Verhältnisse? So, ja, die Frage, die will ich halt beim nächsten Mal behandeln, da können wir auch gern die Frage eben, was folgt da draus? Aber dann eben im mehr in dem Sinne, aha, so geht's also hier zu, deswegen ist das so. Und da spielen Gewerkschaft und Sozialstaat eine entscheidende Rolle, weil ohne einerseits Stiftung von sozialem Frieden mitmachen, ohne sich als diejenigen, die es auszuhalten haben, drunter beugen, sich dem fügen und ohne auf der anderen Seite eine Staatsgewalt, die sagt, sie passt drauf auf, sie will diese Verhältnisse, sie organisiert sie mit und sie beaufsichtigt sie mit. Also ohne Gewerkschaft und ihre Sünden und ohne einen Sozialstaat, der das alles absichert und mit einrichtet, funktionieren diese Verhältnisse nicht. Mit denen funktionieren sie aber offenbar ungefähr so, wie Sie es nochmal beschrieben haben. Also vertagen wir es aufs nächste Mal. Also ich hoffe, dass dann die jetzt eben angefragt haben, wiederkommen. Ich schaue, dass wir dann beim nächsten Mal vielleicht mehr Zeit zum Diskutieren haben. Fasse mich kürzer. Hoffe, es geht.